komme nach Hause, ist das Thema vielleicht auch ein bisschen so, wenn Frömmigkeit zum Stress wird, weil ich merke, es gibt ja einige Gründe, die Menschen davon abhalten, Christ zu werden. Wenn ich genauer hingucke, dann finde ich aber meistens, das sind nicht wirklich gute Gründe, zumindest keine Gründe, die mit den Kernaussagen von dem christlichen Glauben zusammenhängen. Nach meiner Beobachtung sind das häufig Gründe, die mit der Art und Weise zusammenhängen, wie Menschen die christliche Kirche und ihre Vertreter erleben. Und vielleicht auch, wie sie kirchliche Veranstaltungen erleben oder auch erlebt haben. Veranstaltungen, die ohne Spaß sind, die nicht zeitgemäß sind, die langweilig sind, die unverständlich sind, die auch lustlos gemacht werden, durchgeführt werden. Und ich habe bei Ole Hallesby, der beschreibt in seinem Buch »Wie ich Christ wurde«, seine ursprünglichen Vorurteile im Blick auf das Christsein so. Er schreibt, meine Vorstellung vom Christwerden war, man muss Schluss machen mit ungefähr allem, wozu man wirklich Lust hat. Und man muss mit Dingen anfangen, zu denen man wirklich keine Lust hat, wie in die Kirche gehen und Predigten hören, die wohl anfangen, aber schwer zu Ende kommen. Oder aber man muss, so dachte ich, wenn man Christ geworden ist, wohl ständig in der Bibel lesen, die ja ganz bestimmt ein gutes Buch ist, aber sicher doch auch ein sehr fremdes Buch ist und auch langweilig sein kann. Und dann muss man ja wohl auch jeden Tag zu Gott beten, offensichtlich mehrmals am Tage, wenn Gott wirklich mit uns zufrieden sein soll. Und man muss ja wohl auch damit anfangen, Umgang mit diesen Menschen zu pflegen, die sich Gläubige nennen. Die meisten von ihnen vermutlich gute, nette Leute, aber viele doch auch in ihrer Auffassung sehr eng. Und manche würden vielleicht sogar ein wenig merkwürdig. So, das schreibt er. Also Hallesby erklärt, dass ihm persönlich das Christentum eigentlich wie so eine Art Übel vorgekommen wäre, zwar ein notwendiges Übel, aber doch eins, was man am besten so lange wie möglich umgehen sollte. Und die Frage ist, wie ist deine Einschätzung und Erfahrung mit Christwerden und auch mit Christsein? Wie schätzen wohl Menschen, die uns nur ganz oberflächlich hier im Dorf kennen, uns und unser Christsein ein? Wie erleben die uns? Oder noch tiefer und persönlicher gefragt, wie erlebst du im Augenblick dich selbst und dein eigenes Christsein? Ist das bei dir eher Lust oder eher Frust? Würdest du dein Christsein eher beschreiben als Freude oder als Belastung? Eher als Befreiung zum Leben oder doch eher als Einengung von deinem Leben? Ich will mit euch heute Morgen der Frage nachgehen, wie kann es denn dazu kommen, dass bei manchen Christen ihr anfängliches Verliebtsein in Jesus, ihre Begeisterung für Gott und ihre Freude über die Annahme bei Gott sich doch irgendwann in so eine freudlose Pflicht verwandelt? Oder positiver gefragt, wie kann es in deinem und meinem Leben neu zu einem tieferen Vertrauen und zu einer ganz neuen, tiefen Freude zu Gott kommen? Und auf die Frage habe ich für mich persönlich Antworten in einem Abschnitt der Bibel gefunden, über den relativ selten nachgedacht und gepredigt wird. Ein Abschnitt, der sich an das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn anschließt. Da wird nach dem Bericht über die Heimkehr von dem verlorenen Sohn und dem unglaublich coolen Empfang, den er durch seinen Vater bekommt, Folgendes berichtet. Der ältere der beiden Söhne war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Schließlich kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause und dann schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte da der Vater, du bist immer bei mir. Und dir gehört doch alles, was ich habe. Wir konnten doch gar nicht anders als feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot, jetzt ist er wieder am Leben. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Und wir sind das ja als Bibelleser gewohnt, das ganze Gleichnis von Jesus, von dem ich ja jetzt nur den zweiten Teil gelesen habe, unter der Überschrift das Gleichnis vom verlorenen Sohn abzuspeichern. Und genau die Überschrift steht ja auch tatsächlich in vielen älteren Bibelübersetzungen und irgendwie ist das auch richtig, aber irgendwie auch ein bisschen irreführend. In neueren Bibelübersetzungen finde ich das besser, da steht häufig als Überschrift der Vater und seine zwei Söhne oder ganz einfach der gütige Vater. Und vielleicht könnte man auch drüber schreiben, habe ich gedacht, der unterschätzte und verkannte Vater. Ich erkläre gleich mal warum, aber erstmal will ich mit euch nochmal ganz schlicht an die eigentliche Botschaft von diesem Gleichnis ran. Was glaubst du, wer ist und wer bleibt am Ende eigentlich der verlorene Sohn in der Erzählung? Schau mal, nicht der, den wir normalerweise als den verlorenen Sohn bezeichnen, nämlich der jüngere Sohn. Denn es ist ja so, dass er und sein Vater im Verlauf der Geschichte ja ganz neu und auch viel tiefer zueinander finden, als die jemals zuvor zueinander gefunden haben. Der wirklich noch verlorene Sohn in unserer Geschichte ist leider der Ältere, der, der zu Hause geblieben war. Und während man diesem Gleichnis so zuhört, kommt es einem so vor, dass der ältere Sohn schon ziemlich lange eigentlich den inneren Kontakt zu seinem Vater verloren hat und sich ganz tief, ohne dass es dem älteren Sohn vielleicht sogar wirklich bewusst geworden ist, sich ganz tief von seinem Vater entfremdet hat. Was glaubt ihr, wem diese Gleichnisgeschichte eigentlich erzählt hat? Jesus. An welche Personengruppe war diese Geschichte eigentlich gerichtet? Jesus erzählt ja in Lukas 15 gleich drei Gleichnisse und in seinen einführenden Worten zu den Gleichnissen finden wir immer wieder das Thema verloren und finden, was mir nochmal ganz deutlich macht, dass Jesus sich mit diesem Gleichnis gerade nicht an die damaligen Kirchendistanzierten, an die Unfrommen, an die suchenden Menschen, an die VIPs, für die wir eben gebetet haben, wendet, sondern an die religiös engagierten Leute seiner Zeit, an die braven, pflichtbewussten Kirchgänger der damaligen Zeit. Und genau die, nennen wir so ruhig mal die Frommen, hatten sich nämlich trotz oder vielleicht auch gerade wegen ihrer ganz speziellen Art der Frömmigkeit in den Augen Jesu ganz tief von seinem Vater und von Gott entfernt, ohne das wirklich zu bemerken. Und genau diese Frommen seiner Zeit versucht Jesus jetzt mit der Schilderung vom älteren Sohn einen Spiegel vor die Augen zu halten, damit sie sich möglicherweise selbst erkennen. Und er hält ihnen einen Spiegel vor die Augen, weil er gleichzeitig leidenschaftlich und ganz neu um ihr Herz wirbt und sie für eine Erneuerung ihres Glaubens, für eine Erneuerung ihrer Beziehung zu Gott letztendlich gewinnen will. Und deshalb empfinde ich dieses Porträt des älteren Bruders und seine Reaktionen für uns heute ganz wichtig. Weil die Bibel, weil Jesus auch mit uns, mit dem Gleichnis auf Fehlentwicklung im Bereich der christlichen Frömmigkeit aufmerksam machen will. Und weil die Bibel, weil Jesus ganz sicher auch mit uns genau die Schilderung des älteren Sohns zur Umkehr, zur Erneuerung unserer Liebe zu Gott, zu unserer Freude auch an Gott einladen will. Wenn ich Christen oder auch mich selbst in unserer Entwicklung beobachte, dann sehe ich häufig Nachfolger Jesu, die ursprünglich, wie gesagt, mal ganz verliebt, ganz begeistert angefangen haben, sich auch von Herzen haben freuen können über das geliebt und angenommen sein bei Gott. Und manchmal, so nach einiger Zeit, fast ohne das richtig zu bemerken, sich in so freudlose Nachfolger von Jesus verwandelt haben. Nachfolger Jesu, die eher in einem religiösen Pflichtprogramm als in einer wirklich lebendigen, begeisternden, fröhlichen Beziehung zu Gott leben. Und ich habe das leider häufiger schon beobachten müssen, wie manche Christen durch so ein religiöses Pflichtprogramm auch an den Rand der Gemeinde oder sogar hinter den Rand geraten sind. Und ich habe Menschen erlebt, die ganz pflichtbewusst auch dabei geblieben sind, aber die im Laufe der Zeit ihren inneren Glanz, ihre Begeisterung für Jesus verloren haben. Und gerade weil das eine echte Gefährdung für Menschen ist, die es mit Jesus und dem Glauben wirklich ernst meinen, will ich mich heute mit euch mit der Art von Frömmigkeit beschäftigen, die uns Jesus in dem Bild von dem älteren Bruder zeigt. Am Reden und Verhalten von dem älteren Bruder können wir ein paar ganz typische Merkmale von falsch verstandener und damit frustrierender Frömmigkeit erlernen. Ich habe 4 Merkmale für euch. Das erste Merkmal, Glaube als Pflichterfüllung. Versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Treue und gegen Pflichten, auch im religiösen Bereich. Aber ich denke, und wir sind uns da alle hoffentlich einig drin, der christliche Glaube ist im Kern etwas völlig anderes als religiöse Pflichterfüllung. Es geht im christlichen Glauben doch um den Aufbau und die Vertiefung einer liebevollen Beziehung zu Gott. Die soll doch besser werden. Und eine Erfahrung von Angenommensein ohne Leistung. Um das Einüben von Vertrauen, um Nähe. Und die Bibel gebraucht für dieses Verständnis von Glaube den tollen Begriff Kindschaft, also meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Wie beschreibt denn der ältere Sohn im Gleichnis seine Beziehung zu seinem Vater? Beschreibt er das auch als Kindschaft? Nein, wir hören den eher vorwurfsvoll, wir hören den eher bitter. Zu seinem Vater sagen, all die Jahre habe ich nun wie ein Sklave für dich geschuftet, nie war ich dir ungehorsam. Krass, wie der ältere Sohn seine Arbeit auf dem elterlichen Hof und auch seine innere Beziehung zu seinem Vater beschreibt, oder? Hört sich das an? Hört sich das, was der ältere Sohn hier sagt, wenn wir das mal auf den Bereich der Frömmigkeit übertragen, nach einer gelungenen, nach einer glücklichen Beziehung zu Gott an? Ganz sicher nicht. Im Gegenteil, es hört sich eher nach einer freudlosen, nach einer religiösen Pflichterfüllung an, nach einem Leben als religiöser Knecht, als religiöser Angestellter. Und es war ja tatsächlich so, dass die offizielle Frömmigkeit der Menschen zur Zeit Jesu sich zu einer freudlosen Gesetzesreligion entwickelt hatte. Man hat mal alle Gebote und Verbote in der jüdischen Bibel zusammengerechnet, gezählt, katalogisiert und ist dabei auf 614 Gebote oder Verbote gekommen. 614. Die musste man strikt beachten, die musste man strikt befolgen und nur dann hat man das nach gängiger Meinung mit Gott und der Religion wirklich ernst gemeint. Aber auch das war damals deutlich geworden, über all diesem religiösen Eifer war den Menschen ihre Freude an Gott, ihre Begeisterung für Gott, auch eine wirklich tiefe Beziehung zu Gott einfach verloren gegangen. Schrecklich, oder? Und ich frage mich natürlich sofort, gibt es das denn heute auch noch? Religion als Pflichterfüllung, christlicher Glaube als System von Geboten und Verboten, Glaube als Gehorsam, als Knechtschaft statt als Kindschaft. Und ich muss nur kurz nachdenken, ja, das gibt es auch heute noch. Ich kenne das sogar aus meinem eigenen Leben. Ich bin früher auf dem Dorf, ging man so in die Sonntagsschule. Meine Eltern, wie gesagt, waren ja nicht gläubig, ich auch nicht. Aber was mir aufgefallen ist, bei jeder Weihnachtsfeier ging es eigentlich nur darum, auch das Anspiel vorne war, wenn Menschen entrückt werden, wo bist du dann? Ja? Da wurden Menschen entrückt und auf einmal waren alle verschwunden. Und die Frage ist, bist du Christ oder bist du kein Christ? Und ich habe euch ja erzählt, dass ich dann irgendwann bei einer Zeltevangelisation aus Angst vor der Hölle mich bekehrt hat, nicht aus Liebe zu Jesus. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Oder ich habe dann immer gehört, wo ich dann in meine erste Gemeinde gegangen bin, wo ich dann hingegangen bin als Jugendlicher, sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen. Du darfst nicht in die Kneipe. Meine Eltern sagen heute noch, du darfst keine Teufelskarten spielen. Man verbrennt keine Toten. Was denken die anderen? Und auch aus der Beobachtung von anderen. Man freut sich über das Geliebt, über das Angenommensein von Gott, aber man schnappt sich kurz darauf seine Bibel und man magert mal am besten alles an, wovon man den Eindruck hat, dass Gott das von einem will, dass man das befolgen soll. Und ganz schnell verkommt dann der Glaube immer mehr zu einer Art Pflichterfüllung. Und deshalb kann man eigentlich gar nicht genug darüber predigen, gar nicht häufig genug auch, was Gott selbst für dich und für mich auch sein will. Wie Gott dich und mich erstmal ganz bedingungslos liebt und annimmt, so wie du heute hier sitzt, egal welche Fehler du hast, egal was du getan hast, wo du sagst, da bin ich innerlich noch nicht klar. Gott liebt dich so, wie du hier bist. Wie Gott dir und mir im Leben gerne hilft und uns leitet und unser Leben wirklich bereichern will und vollständig machen will. Das muss man sich immer wieder mal ins Bewusstsein bringen und ich will euch dazu helfen mit ein paar Gedanken in einer Reflexionszeit. Lest einfach mal mit und lasst es auf euch wirken, weil ich brauche sowas immer wieder, um mich da auch wieder richtig einzunorden. Markus hilft uns dabei.
Ich weiß nicht, was dich zurzeit beschäftigt. Vielleicht sagst du dir, auch wie die Jünger Jesu, wenn du an deinen Auftrag denkst oder daran denkst, was du tun solltest, ich kann nicht. Warum sollte ich sagen, ich kann nicht, wenn die Bibel sagt, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Philipper 4, Vers 13. Vielleicht gibt es aber auch etwas in deinem Leben, was dir fehlt, wo du vielleicht schon seit langem drum bittest. Dann möchte ich dir zusagen, warum sollte ich an irgendetwas Mangel haben? Wenn ich doch weiß, dass Gott all meinen Mangel ausfüllt, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Philipper 4, Vers 19. Vielleicht ist aber auch Angst dein Thema. Du kannst schlecht schlafen oder hast konkrete Dinge, die dir Angst machen. Ich möchte dir zusagen, warum sollte ich mich fürchten? Wenn die Bibel doch sagt, dass Gott mir nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben hat. 2. Timotheus 1, Vers 7. Vielleicht denkst du aber auch noch an die Predigt von letzter Woche und hast festgestellt, dass du einen kleinen Glauben hast, um deine Berufung, Menschenfischer zu sein, auszuleben. Aber warum solltest du zu wenig Glauben haben, um deiner Berufung getreu zu leben, wenn doch Gott dir ein gewisses Maß an Glauben ausgeteilt hat? Römer 12, Vers 3. Oder du hast Minderwertigkeitskomplexe, fühlst dich oft schwach und verletzlich. Ich möchte dir dann zusagen, dass der Herr die Kraft deines Lebens ist. Warum sollte ich schwach sein, wenn die Bibel sagt, dass der Herr die Kraft meines Lebens ist und dass ich Stärke zeigen und handeln kann, weil ich Gott kenne? Psalm 27, Vers 1, Daniel 11, Vers 32. Oder du beschäftigst dich immer wieder mit bösen Mächten und welchen Einfluss sie auf dein Leben nehmen könnten. Warum sollte ich Satan über mein Leben herrschen lassen, wenn er, der in mir ist, größer ist als der, der in der Welt ist? 1. Johannes 4, Vers 4. Vielleicht hast du auch mit Niederlagen zu kämpfen. Warum sollte ich Niederlagen akzeptieren, wenn die Schrift sagt, dass Gott mir allezeit Sieg gibt? 2. Korinther 2, Vers 14. Oder du denkst, dir fehlt es an Weisheit. Warum sollte es mir an Weisheit fehlen, wenn Christus mir von Gott zur Weisheit gemacht ist und Gott mir reichlich Weisheit gibt, wenn ich ihn darum bitte? 1. Korinther 1, Vers 30, Jakobus 1, Vers 5. Vielleicht machen dir deine Depressionen dein Leben schwer, du bist down und weißt oft nicht weiter. Warum sollte ich niedergedrückt sein, wenn ich mir Gottes Güte, Treue und Barmherzigkeit ins Bewusstsein rufen und Hoffnung haben kann? Klagelieder 3, Vers 21 bis 24. Oder du bist ein Mensch, der sich oft Sorgen macht. Was ist es, das dich zurzeit am meisten beschäftigt? Warum sollte ich mir Sorgen machen, wenn ich doch alle meine Sorgen auf Jesus Christus werfen kann, der für mich sorgt? 1. Petrus 5, Vers 7.
Einfach nur mal 10 Gedanken. Wir machen, glaube ich, die Predigt nochmal irgendwann weiter, dann in 2, 3 Wochen. Dann gebe ich euch nochmal 10 Gedanken, weil das, glaube ich, wichtig ist. Mir hilft das, solche Gedanken retten mich da regelmäßig vor Pflichterfüllung, auch vor Gesetzmäßigkeit. Solche Gedanken geben mir wieder neue Freude, neue Begeisterung für mein Leben mit Jesus und helfen mir, mich nicht unbemerkt von einem geliebten Kind Gottes wieder in so einen religiösen Diener zurückzuentwickeln, in ein Leben voller Pflichten, in ein Leben, wo man von Gott ständig gefordert, vielleicht sogar sich überfordert empfindet, wo Gott auch nie mit uns zufrieden ist und sich auch nur selten über uns freut. Wir sind keine Knechte Gottes, sondern geliebte Kinder Gottes. Gott kommt es doch viel weniger auf unser richtiges Tun, als auf unsere Liebe, als auf unser Vertrauen zu ihm an. Der Gott der Bibel wünscht sich Nähe. Der Gott der Bibel wünscht sich Beziehung. Und diese Nähe, diese Beziehung gründet sich ja gerade nicht auf dem, was wir tun, sondern auf dem, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat und noch für uns tut. Der Biograf und der bekannte Evangelist Moody hat mal erzählt, dass Moody bei seinem Bibelstudium über das Wort Gnade so begeistert war, dass es ihn nicht mehr im Haus gehalten hat. Er wollte und er musste seine Freude über seine neue geistliche Entdeckung mit irgendeinem Menschen teilen. Und so rennt er vor die Tür, raus auf die Straße. Es regnet, niemand ist unterwegs. Und endlich kommt da jemand mit einem Regenschirm um die Ecke ganz nah an ihm vorbei. Und Moody kann sich nicht mehr halten und taucht unter den Schirm von dem Fußgänger und konfrontiert den völlig verdatterten Mann mit der Frage: Mann, wissen Sie eigentlich, was Gnade ist? Was sollte der Mann antworten? Was würden wir antworten? Weiß ich eigentlich noch, was das für mich persönlich bedeutet, diese Begnadigung von Gott? Wie wichtig ist dir diese Begnadigung von Gott? Wie sehr lebst du aus dieser Gnade? Das wichtigste Wort in meinem und deinem Glaubensverständnis sollte auf jeden Fall nicht das Wort tun sein. Es gibt kein wichtigeres und schöneres Wort als das Wort getan. Vielleicht üben wir das ein einfach mal. Ich hör mal hier auf zu predigen. Wir machen, wie gesagt, in drei Wochen machen wir weiter damit, eben mit dem Text. Aber ich will euch nochmal einen Action-Step mitgeben für nächste Woche. Lasst uns doch dafür entscheiden, ganz einfach und immer wieder an jedem neuen Tag in der nächsten Woche uns an dem zu freuen, was Gott durch Jesus schon für dich und für mich getan hat. Und auch in Zukunft ganz bestimmt noch tun wird, für mich und für dich. Soweit, wie gesagt, für diese Woche. Nächste Woche geht es ja um Freude, Ernte, Dank. Ja, wir wollen dankbar sein und vielleicht üben wir das schon die Woche ein und sagen: Hey Herr, also ich bin dir so dankbar für das, was du für mich getan hast. Und so können wir dann in den Ernte, Dank am nächsten Sonntag einsteigen. Soweit.